NDR Info. Themen des Tages.
Wir schauen an diesem Sonntagabend nach Ungarn, wo die Menschen mit Spannung das Ergebnis der Parlamentswahl erwarten. Wir schauen auf die Folgen der gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Und wir ordnen das Programm der AfD Sachsen-Anhalt ein, das sie nach einem möglichen Wahlsieg im Herbst in Magdeburg umsetzen möchte. Ich bin Michael Latz, schön, dass Sie dabei sind. In einer halben Stunde endet in Ungarn eine Wahl, die von manchen schon als die wichtigste Wahl seit der demokratischen Wende von 1989-1990 bezeichnet wird. Mit dieser Wahl könnte nach gut 15 Jahren die Ära von Ministerpräsident Viktor Orban und seiner rechtsnationalen Fidesz-Partei zu Ende gehen. Umfragen haben bis zuletzt Herausforderer Peter Modja von der Oppositionspartei TISO vorne gesehen. Vor der Sendung habe ich deshalb mit Oliver Schosch gesprochen, der den Wahlabend in Budapest verfolgt. Herr Schosch, teilen die Wählerinnen und Wähler den Eindruck, dass es bei dieser Abstimmung heute um mehr geht?
Auf jeden Fall. Also die Wahlbeteiligung lag um 15 Uhr bei 66%. Bei den letzten Wahlen war sie bei knapp über 50%. Also eine gewaltige Mobilisierung. Ich stehe hier in Budapest am Donauufer gegenüber vom Parlament. Und hier ist so etwas aufgebaut, was man mit der Berliner Fanmeile vergleichen könnte. Über mehrere hundert Meter riesige Lautsprecheranlagen, Bühnen, Bierzelte. Hier sind mehrere tausend Menschen schon, die ganz erwartungsvoll hier sind. Sie haben ihre Stimmen abgegeben. Und später am Abend erwarten sie, dass hier Peter Modja auf die Bühne tritt und dann das Ende des Orban-Systems verkündet. Also, wie Peter Modja sagt, das Ende des Rechtspopulismus und der Autokratie und eben den Beginn einer neuen demokratischen Ära mit einem proeuropäischen Land Ungarn.
Noch allerdings ist nichts entschieden. Für die beiden Spitzenkandidaten bedeutet das, dass sie heute unter ziemlichem Druck stehen. Wie haben die sich heute bei der Stimmabgabe präsentiert?
Also Peter Modja hat alle Wähler aufgefordert, sich bloß nicht einschüchtern zu lassen und nicht irgendwelche Wahlgeschenke anzunehmen und die Stimme zu verkaufen. Also irgendwie hart zu bleiben und entschlossen zu bleiben. Und Viktor Orban, der hat sich siegessicher gezeigt. Der hat gesagt, ich werde gewinnen. Ich werde hier nicht aus dem Amt gewählt. Ich bin gekommen, um zu gewinnen. Also jeder so ein bisschen auf seine Art und Weise. Ja, also hier in Budapest ist eine klare Wechselstimmung. Also hier ist auf jeden Fall schon die große Masse für Peter Modja. Auf dem Land ist es dann vielleicht doch ein bisschen anders.
In den letzten Tagen haben Orban und seine Fidesz-Partei ja versucht, die TISO geradezu zu dämonisieren. Sie würde mit Gewaltdrohung, würde mit ausländischen Geheimdiensten zusammenarbeiten. Peter Modja wiederum, der hat vor Manipulationsvorwürfen gewarnt. In was für einer Stimmung findet diese Wahl also statt?
Also in dieser Wahl wurden politische Inhalte weitgehend überwunden, vor allem von der Seite von Viktor Orban. Er hat wirklich nur Angst erzeugt. Also er hat einfach festgestellt, mit seiner Politik kann er niemanden mehr überzeugen. Also Ungarn, muss man auch so sagen, ist runtergewirtschaftet. Also das Schulsystem, das Bildungssystem ist am Boden, die Wirtschaft stagniert. Da wusste er, er muss die Leute wirklich überzeugen. Und er hat halt eben das Narrativ verbreitet, dass Peter Modja Ungarn in den Krieg führen würde mit der EU auf der Seite der Ukraine. Und Peter Modja ist durch die gezogen und hat alle innenpolitischen Probleme aufgezählt und eben gesagt, dass er das autoritäre System von Viktor Orban zerschlagen will. Also das übelste Beschuldigung von beiden Seiten und die Ungarn wählen je nach Glauben. Also es ist wirklich eine Glaubensfrage hier.
Wann können wir denn mit einem verlässlichen Ergebnis rechnen, wer das Rennen gemacht hat heute Abend?
Also um 19 Uhr schließen die Wahllokale, um 20 Uhr wird erwartet, dass es so einen ersten Trend gibt und der könnte dann vielleicht sogar schon recht deutlich ausfallen und dann wird es halt immer genauer und genauer und irgendwann in der späten Nacht bekommt man dann so ein erstes Endergebnis vermutlich. Man geht schon davon aus, dass man im Laufe des Abends schon mehr und mehr mitbekommt, wohin die Reise geht.
Einschätzungen von Oliver Schosch aus Budapest. Und über die Stimmung in diesem gespaltenen Land habe ich mit Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Er ist Politologe und beobachtet seit langem die Innenpolitik in Budapest. Egal wie das Wahlergebnis heute Nacht aussehen wird, wird es danach nicht immer eine Seite geben, die sagen wird, da sei etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen?
Also die aufgeheizte Stimmung zeigt sich sicherlich in einer, ich nenne es mal, Dynamik von Mobilisierung und Gegenmobilisierung. Gleichzeitig herrscht Argwohn. Also insbesondere, wenn der Wahlausgang knapp wird, besteht die Gefahr, dass das Ergebnis von einer der beiden Seiten nicht hingenommen wird. 4 von 5 Oppositionssympathisanten halten es für gewiss oder zumindest wahrscheinlich, dass es zu Wahlbetrug kommen könnte. Aber auch etwa die Hälfte der Fidesz-Anhängerschaft traut der TISA Unregelmäßigkeit zu.
Schauen wir mal zurück auf gut 15 Jahre Viktor Orban. Das Land, das da heute wählt, ist das noch das Land, das Orban vor 15 Jahren übernommen hat?
Orban hat Ungarn grundlegend umgebaut. 2010 trat er mit der Devise an, Ungarn aus der Krise zu führen und durch tiefgreifende Reformen zu neuer Stärke zu führen. Das war übrigens möglich, weil er sogar Verfassungsmehrheiten hatte und dadurch durchregieren konnte. Was hat er getan? Er hat einen fundamentalen Staatsumbau im Sinne einer illiberalen Demokratie durchgeführt. Also er hat Macht zentralisiert. Er hat teilweise, ich sage das differenziert, die Medien auf Linie gebracht. Das müssen wir sicherlich für die öffentlichen Medien konstatieren. Er hat auch versucht, im privaten Bereich Fuß zu fassen. Aber es gibt immer noch einen immensen Pluralismus, etwa in der digitalen Welt der Medien. Und Orban hat natürlich eine sozialkulturelle Wende eingeläutet, also gegen all das, was man heutzutage als Woke bezeichnet. Und last but not least, natürlich hat Orban ein ganz bestimmtes Verständnis von Außenpolitik. Also er ist jemand, der eine auf nationale Souveränität basierte Außen- und Sicherheitspolitik verfolgt und eine Außenpolitik, die ständig mit der Europäischen Union im Clinch liegt, die aber gleichzeitig Beziehungen zu Russland, zu den USA, zu China, also gleichsam in alle Himmelsrichtungen aufrechterhalten will.
Mal angenommen, es kommt jetzt heute zu einem Machtwechsel. Lassen sich denn solche strukturellen Veränderungen, wie Sie sie angesprochen haben, ohne weiteres zurückdrehen?
Ja, wenn Peter Modjor gewinnt, wird es nicht leicht werden für ihn. Denn das Verfassungsgericht, das oberste Gericht, auch in der Staatsanwaltschaft sind auf lange Zeit noch Leute in Amt und Würden, die auf einem Fidesz-Ticket ins Amt gekommen sind. Auch gibt es einen Haushaltsrat, der beispielsweise das Staatsbudget gutheißen muss. Die Nationalbank, der Rechnungshof, also viele Bereiche, wo es auch um Finanzen, um öffentliche Finanzen, um Wirtschaftsfragen geht, werden dominiert werden von Leuten, die zumindest mit Fidesz sympathisieren. Und es gibt in Ungarn sogenannte Kardinalgesetze, die man nur mit einer Zweidrittelmehrheit ändern kann. Und wenn Tisza die nicht haben wird, wird man Schwierigkeiten haben, beispielsweise den Rechtsstaat wiederherzustellen. Das ist ein erklärtes Ziel von Modjor. Das muss aber sauber geschehen und man kann da eben nicht Umgehungen und Abkürzungen wählen.
Nun kennen wir das Wahlergebnis noch nicht, aber mal angenommen, Orban verliert diese Wahl heute Abend. Wäre damit auch seine politische Karriere vorbei oder halten Sie es eher für wahrscheinlich, dass er die Geschicke der Fidesz aus dem Hintergrund weiter bestimmt?
Eigentlich ist es für ihn gar nicht so unbequem. Das müsste er natürlich erstmal verdauen. Er ist ein Siegertyp. Aber sicherlich schaut sich Viktor Orban um. Er sieht, dass beispielsweise im östlichen Mitteleuropa viele Politiker, die ähnlich gestrickt sind wie er, Fico in der Slowakei, Babiš in Tschechien, nach Wahlniederlagen zurückgekehrt sind. Und aus den erwähnten Gründen wird es Modjor ja nicht leicht haben. Dazu kommt, dass auch die Haushaltslage, die wirtschaftliche Situation gar nicht so rosig ist. Also eigentlich kann Orban sich zurücklehnen und zuschauen, wie sich die neue Regierung abmüht. Allerdings wird Modjor natürlich versuchen, ihn in puncto Korruption, Vetternwirtschaft einiges zu enthüllen und ihm dadurch Schwierigkeiten zu bereiten. Das ist unangenehm für Orban, aber ansonsten politisch hätte er durchaus gute Chancen, ein Comeback vorzubereiten.
Einschätzungen von Osteuropa-Experte Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik zur Wahl in Ungarn. In einer Atmosphäre des Misstrauens sollen sie stattgefunden haben, die ersten Gespräche zwischen den USA und dem Iran. So zumindest beschreibt das iranische Außenministerium das Treffen in Pakistans Hauptstadt Islamabad. Dass geredet wurde und zumindest aktuell die Waffen weiter schweigen, das ist durchaus ein Erfolg. Gescheitert aber sind die Verhandlungen nach 21 Stunden wohl am Streit über das iranische Atomprogramm und den Umgang mit der Straße von Hormuz. Vermittler Pakistan hofft jetzt, dass das Treffen nicht das letzte seiner Art gewesen ist. Leda Bodewein.
Nach den Gesprächen ist vor den Gesprächen. So sieht es zumindest Pakistan.
We hope that the two sides continue.
Wir hoffen, dass beide Seiten den positiven Geist beibehalten, um dauerhaften Frieden und Wohlstand für die gesamte Region und darüber hinaus zu erreichen.
Das sagt Ishaq Dar, der Außenminister von Pakistan. Das Land hatte als Vermittler im Krieg am Golf maßgeblich auf eine Waffenruhe hingearbeitet und als Gastgeber zu dem Treffen in Islamabad eingeladen. Und wenn es nach Ihnen geht, dann war das Ende der Marathongespräche zwischen den USA und Iran noch nicht das Ende der Friedensbemühungen. Sie wollen weiter als Mittler tätig sein.
Pakistan hat in der Vergangenheit seine Rolle bei der Förderung des Dialogs zwischen der Islamischen Republik Iran und den Vereinigten Staaten von Amerika gespielt und wird dies auch weiterhin tun.
Das scheint bitter nötig. Denn wenn nach einem Scheitern der Gespräche auch die Feuerpause in Frage steht, fürchten nicht nur die Staaten am Golf eine Eskalation.
It is imperative.
Es ist unerlässlich, dass die Parteien ihre Verpflichtungen zum Waffenstillstand weiterhin einhalten.
Immerhin, zum ersten Mal seit der Islamischen Revolution von 1979 haben hochrangige Vertreter Irans und der USA direkte Gespräche geführt. Dass Pakistan Friedensverhandlungen auf diesem Level vermittelt hatte, konnte zumindest schon als kleiner Erfolg gewertet werden. 21 Stunden lang haben die beiden Delegationen mit US-Vizepräsident J.D. Vance auf der einen Seite und Irans Parlamentspräsident Bagheer Ghalibaf auf der anderen getagt. Bevor der Morgen dämmerte, war Schluss. Vance trat ans Mikrofon vor die wartende Presse.
Wir haben 21 Stunden lang verhandelt. Wir hatten viele substanzielle Diskussionen mit den Iranern.
The bad news is that we have not reached an agreement.
Aber eine Einigung gebe es nicht.
And I think that's bad news for Iran, much
das sind schlechte Nachrichten für den Iran, viel mehr als für die Vereinigten Staaten.
Für die USA war das iranische Nuklearprogramm der Knackpunkt. Ohne eine Zusage, dass Iran nicht nach Atomwaffen strebe, gäbe es keine Einigung. Iran wiederum meint, die USA hätten unzumutbare Forderungen gestellt. Und es seien einige neue Themen hinzugekommen, wie beispielsweise die Blockade der Straße von Hormus, die besondere Bedingungen schuf und ebenfalls ein Punkt war, der das Ende der Gespräche beschleunigt hat. Doch ist zu bedenken, was ein Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte.
Diese Verhandlungen fanden nach 40 Tagen erzwungenen Krieges statt und wurden in einer Atmosphäre des Misstrauens geführt. Natürlich hätten wir von vornherein nicht erwarten können, in einer einzigen Sitzung eine Einigung zu erzielen.
Der Iran und die USA haben sich dem Außenministerium in Teheran zufolge bei ihren Gesprächen in einigen Punkten verständigt. Das klingt ausbaufähig. Nur wer sich jetzt zuerst bewegt, ist die spannende Frage. Vance sagt, wir haben unser finales und bestes Angebot dargelassen. Es ist an Iran, das anzunehmen. Der iranische Parlamentspräsident und Verhandlungsführer Bagheer Ghalibaf schreibt auf der Online-Plattform X dagegen, es ist an der Zeit, dass Sie, also die USA, entscheiden, ob sie unser Vertrauen verdienen können oder nicht.
Und nach den vorerst gescheiterten Verhandlungen will US-Präsident Trump offenbar den Druck auf Teheran und seine Partner erhöhen. Er kündigte heute in einem Social-Media-Post an, dass die USA nun die seit Kriegsbeginn vom Iran kontrollierte und blockierte Straße von Hormus ihrerseits blockieren werden. Martin Ganselmeier aus dem Studio New York erklärt, was sich die USA davon versprechen.
Mit sofortiger Wirkung habe er die US-Marine angewiesen, allen Schiffen die Einfahrt in die Straße von Hormus oder das Verlassen der Meerenge zu versperren. Schiffe, die dem Iran eine Gebühr für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus bezahlt haben, sollen abgefangen werden. Wörtlich schrieb Trump, niemand, der eine illegale Gebühr entrichtet, wird eine sichere Passage auf hoher See haben. Trump warf Iran vor, die Welt zu erpressen und kündigte an, er werde vom Iran gelegte Seeminen zerstören lassen. Die Blockade werde erst dann wieder gelockert, wenn Iran wieder allen Schiffen die Durchfahrt erlaube. Mit der Blockade, der iranischen Blockade, versucht US-Präsident Trump, die strategische Kontrolle über die Straße von Hormus zurückzugewinnen. Durch Trumps Seeblockade soll nicht länger das iranische Regime entscheiden können, wen es durch die Meerenge lässt und wen nicht. Trumps Maßnahme trifft insbesondere China, das 50% seines Öls über die Straße von Hormus bezieht. China hatte Geld an Iran gezahlt, damit chinesische Öltanker die Straße von Hormus weiter passieren können. Trump will damit den Druck auf China erhöhen, sich stärker als bislang für ein Ende der iranischen Seeblockade einzusetzen.
Noch bis heute Nacht gilt die Feuerpause, die Russland und die Ukraine an diesem Wochenende vereinbart haben. Eine Feuerpause zum orthodoxen Osterfest, das heute in beiden Ländern gefeiert wird. Aber diese 32 Stunden haben den Menschen in der Ukraine allenfalls ein kurzes Luftholen ermöglicht. Denn es gab zwar weniger gegenseitige Angriffe, von einer echten Waffenruhe konnte aber keine Rede sein. Gesine Dornblüt berichtet aus Kiew.
Ostergottesdienst in einer Kathedrale im Zentrum von Kiew. Unter den Gläubigen ist Viktor, 81 Jahre. Er trägt einen großen Korb in der Hand. Vorsichtig schlägt er ein Tuch zurück. Bunt gefärbte Eier kommen zum Vorschein, Fleisch, ein Stück holländischer Käse, ein Kuchen dick mit Glasur überzogen in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb, eine kleine Flasche Cognac. Viktor will die Lebensmittel in der Kirche segnen lassen, so ist es in der Ukraine Tradition. Das Osterfest ist der höchste kirchliche Feiertag für die orthodoxen Ukrainerinnen und Ukrainer. In Friedenszeiten strömen die Menschen bereits um Mitternacht in die Kirchen, erzählt Viktor. Jetzt haben wir von Mitternacht bis 5 Uhr morgens Sperrstunde. Niemand darf auf die Straße. Das haben wir Moskau zu verdanken. Diese Mistkerle. Unter den Gläubigen ist auch die 31-jährige Nadia. Sie hat ihren 6-jährigen Sohn Maxim dabei. Die beiden kommen aus der von Russland besetzten und stark zerstörten Hafenstadt Mariupol. Nadias Mann, Maxims Vater, ist 2022 an der Front gefallen. Er war Kommandeur eines Sturmtrupps. Für mich ist Ostern ein ganz besonderer und sehr familiärer Feiertag. Wir haben uns früher im großen Kreis getroffen. Jetzt sind wir nur noch zu zweit, aber wir führen die Traditionen fort. Das bedeutet uns viel. In Kiew gab es anders als in den Nächten zuvor keinen Luftalarm. Auch in den meisten anderen Landesteilen schwiegen die Sirenen. Entlang der Front soll die Waffenruhe allerdings schon vielfach gebrochen worden sein. Der ukrainische Generalstab sprach von mehr als 2000 Verstößen durch Russland bis zum Sonntagmorgen, darunter zahlreiche Sturmangriffe auf ukrainische Verteidigungsstellungen mit Einsatz von Artillerie und Kampfdrohnen. Im Gebiet Sumy im Nordosten der Ukraine sollen in der Osternacht 3 Sanitäter bei einem Drohnenangriff auf einen Rettungswagen verletzt worden sein. Das teilte die Militärverwaltung von Sumy mit. Russische Behörden melden ihrerseits mehrere verletzte Zivilisten durch ukrainischen Beschuss, unter anderem in der russischen Oblast Belgorod sowie im russisch besetzten Teil des Gebietes Cherson. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte angekündigt, auf russische Angriffe während der Feuerpause spiegelbildlich zu reagieren.
In knapp 5 Monaten wählen die Menschen in Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Nach Thüringen könnte die AfD ein weiteres Mal stärkste Kraft in einem Landesparlament werden und dieses Mal womöglich sogar so stark werden, dass an ihr kein Weg vorbeiführen wird. Beim Parteitag in Magdeburg haben die Delegierten daher gestern schon einmal ein Regierungsprogramm, wie sie es nennen, verabschiedet. Jochen Müller mit den wichtigsten Eckpunkten.
Breiten Raum nimmt erwartungsgemäß das Thema Migration ein. Einstimmig forderten die 250 Delegierten in Magdeburg die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl in Deutschland. Stattdessen soll es ein Gnadenrecht für Flüchtlinge geben. Außerdem soll eine breit angelegte Abschiebeoffensive gestartet werden. Dafür seien 100 Millionen Euro eingeplant. Auch in anderen Bereichen soll ein anderer Wind wehen. Behinderte und nicht behinderte Kinder beispielsweise sollen nicht mehr gemeinsam unterrichtet werden. Auch für Migrantenkinder sollen Sonderklassen eingerichtet werden. Regenbogenfahnen sollen in der Schule verboten werden. Vereine, die staatliche Gelder haben wollen, sollen zuvor ein, Zitat, patriotisches Bekenntnis ablegen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll auf eine Grundversorgung reduziert werden. Den letzten Umfragen zufolge liegt die AfD in Sachsen-Anhalt stabil bei 38% und ist damit deutlich stärkste politische Kraft im Land.
Dieses Programm habe ich mit Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der TU Chemnitz einmal genauer angeschaut. Bevor wir da auf einzelne Punkte eingehen, Herr Höhne, was für eine Tendenz erkennen Sie in diesem Programm? Was für ein Land schwebt der AfD Sachsen-Anhalt vor?
Das ist schon ein starker Umbau, den die AfD da betreiben wird. Und meines Erachtens nach widerspiegelt das Wahlprogramm, das sie ja selbst Regierungsprogramm nennt, den Radikalisierungskurs der AfD. Also man kann das zusammenfassen, dass sich dieses Programm wie das Manifest einer rechtsextremen Partei liest, die ihre Ziele zunehmend unverblümt deutlich macht.
Die Kirchen haben heute in einer Reaktion von einem Angriff auf die offene Gesellschaft und den sozialen Frieden gesprochen. Das klingt danach, dass es ein Land ist, das der AfD vorschwebt, in dem längst nicht jeder willkommen ist. Wer würde denn am Rand stehen, ausgegrenzt werden, Rechte verlieren, wenn das Programm so kommen würde?
Das ist sicherlich nicht zentral, aber selbst die Kirchen sind auch betroffen. Und das hat schon eine Qualität, die man so bisher in der Form noch nicht kannte. Also, dass auch den Kirchen, der evangelischen Kirche, die ist ja bedeutsamer in Sachsen-Anhalt als die katholische, dass man der auch die Finanzierung entziehen möchte. Aber weil Sie nach dem Land insgesamt gefragt haben, da greift natürlich die rechtspopulistische und auch rechtsextreme Ideologie, dass man eine homogene Volksvorstellung hat, die darüber befindet, wer im Land bleiben darf und wer da nicht reingehört. Also das sind dann an erster Stelle Menschen mit Migrationshintergrund, aber das geht weiter und im Zweifelsfalle so weit, wie wir das aus der deutschen Vergangenheit im Nationalsozialismus kennen, dass also auch andere Gruppen, die den sexuellen Normvorstellungen nicht entsprechen, also LGBTIQ+-Szene, Menschen mit Handicaps, die ja, das haben wir im Einspieler gehört, dann sozusagen separiert werden sollen von den Schülern ohne Handicaps, also dass da Inklusionskonzepte angetastet werden, dies und noch viel mehr.
An dieser Stelle knüpfen ja sozusagen auch die Forderungen an, die sich um das Thema Migration drehen. Das Recht auf Asyl, das soll ein Gnadenrecht werden, haben wir schon gehört. Deutsche Strenge soll die Leitlinie des Aufenthaltsrechts werden, ist eine andere Äußerung von gestern. Menschen, die nach Definition der AfD keine deutschen Wurzeln haben, sollen am besten das Land verlassen. Wie lesen sich diese Forderungen für Sie?
Die Migrationsfrage ist die große Mobilisierungsfrage. Da werden Ängste geschürt, wobei man dann wiederum sagen muss, dass gerade Sachsen-Anhalt ja ein schrumpfendes Land ist. Das heißt, die Bevölkerung wird kleiner und man braucht dort eigentlich den Zuzug, auch um kommunale Daseinsvorsorge, um Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Also es müsste eigentlich genau in die andere Richtung gehen als das, was die AfD proklamiert. Und vieles von dem, was sie in der Migrationspolitik fordert, das wird nicht umzusetzen sein, weil das gar nicht die Kompetenz der Länder ist, der Landesebene ist, sondern auf der Bundesebene und in Europa entschieden wird.
Auf gesellschaftlicher Ebene fallen dann immer wieder Begriffe wie Patriotismus oder deutsche Identität auf, wenn es zum Beispiel darum geht, Vereine zu fördern oder Kultureinrichtungen. Ist das der Versuch, Kultur und Vereinsleben politisch auf AfD-Linie zu bringen?
Absolut. Also der Kulturbereich gehört ja zu den Kernkompetenzen der Landesebene. Da gibt es jetzt schon in den entsprechenden Kreisen Befürchtungen oder man sieht sich Repressalien ausgesetzt, Einschüchterungsversuchen. Und das würde natürlich alles viel stärker noch zum Tragen kommen, da wahrscheinlich auch Fördertöpfe nicht mehr sich auftun würden oder nur noch Projekte aus der Zivilgesellschaft in der Kulturszene unterstützt werden, die irgendwie sozusagen der AfD-Ideologie nahestehen oder diese sogar propagieren. Also Vielfalt, Einsatz für Demokratie, für Menschenrechte, für Menschen mit Migrationshintergrund, all das würde erschwert, wenn nicht sogar unmöglich werden.
Die AfD in Sachsen-Anhalt wird ja vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Nun liegt dieses Regierungsprogramm vor. Bewegt sich das noch in den Grenzen des Grundgesetzes?
Ich glaube, dass die AfD schon im Zuge ihrer Professionalisierung und Institutionalisierung, sie gibt es ja nun seit 2013 schon, vorsichtiger geworden ist, geschickter geworden ist, wie sie etwas ausdrückt. Sehr wohl aber liest sich das in der Gesamtschau eben wie ein rechtspopulistisches, rechtsextremes Drehbuch der Machtübernahme. Hier schwebt da eine ganz andere Gesellschaft, ein ganz anderes politisches System vor Augen. Und nicht ohne Grund, Sie haben es am Anfang gesagt, wird die AfD in Sachsen-Anhalt durch den Landesverfassungsschutz als rechtsextreme Organisation eingeordnet.
Einschätzungen von Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der TU Chemnitz. Es ist nicht das Wochenende der Nordclubs in der Fußball-Bundesliga. Was war los, Hendrik Lückhoff?
Tja, bislang haben alle aus dem Norden Niederlagen einstecken müssen. Gestern haben ja schon der FC St. Pauli und Wolfsburg verloren. Die Abstiegssorgen sind bei beiden Clubs groß, genauso wie bei Werder Bremen. Denn auch die Bremer haben heute eine empfindliche Pleite kassiert. 1:3 im Kellerduell beim 1. FC Köln. Ein erneuter Rückschlag für Werder um Leonardo Bittencourt.
Ja, wir wussten, dass es bis zum Ende gehen wird. Ich glaube, wir hatten auch eine schwierige Phase Anfang der Rückrunde. Deswegen, da wo wir stehen, da stehen wir gerade zurecht. Aber wir haben es selbst in der Hand und jetzt haben wir ein wichtiges Spiel zu Hause im Derby und da kann es schon wieder anders aussehen.
Ja, Werder rutscht auf den 15. Platz ab und hat weiter 3 Punkte Vorsprung vor dem FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz und 7 Punkte vor Wolfsburg auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Auch der Hamburger SV kämpft noch um den Klassenerhalt. Jetzt gerade sind die Hanseaten zu Gast in Stuttgart. Nach knapp 70 Minuten liegt der HSV mit 0:3 zurück und in der Sportschau-App oder auf sportschau.de können Sie die komplette zweite Partie live hören. In der zweiten Liga hat Eintracht Braunschweig einen Rückschlag im Abstiegskampf kassiert. Die Niedersachsen verloren beim direkten Konkurrenten Bochum mit 1:4 und stehen damit jetzt auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Für Trainer Lars Konetka aber kein Grund zur Nervosität.
Für uns hat sich insofern geändert, dass wir zum ersten Mal jetzt unterm Strich stehen. Ne? Aber was sich nicht geändert hat, ist, dass wir wissen, dass wir bis zum letzten Spieltag kämpfen müssen. Das war uns auch vorher klar. Selbst wenn wir heute einen Dreier mitgenommen hätten, hätte das nicht aufgehört. Und das werden wir auch, das verspreche ich.
Außerdem hat Abstiegskandidat Magdeburg mit 3:4 in Paderborn verloren. Und das Spitzenspiel hat Tabellenführer Schalke mit 2:1 in Elversberg für sich entschieden. Und dadurch bleibt Hannover auf Platz 3 vor Elversberg. In der dritten Liga hat Spitzenreiter VfL Osnabrück einen großen Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Im Spitzenspiel haben die Osnabrücker einen 1:0-Sieg gegen Cottbus geholt und damit jetzt 7 Punkte Vorsprung vor den Cottbussern auf Rang 3. Vom Aufstieg will Trainer Timo Schulz aber noch nicht träumen.
Wir müssen bei uns bleiben, auch in Ingolstadt, wenn wir eine richtig, richtig gute Leistung brauchen, um da den Platz als Sieger zu verlassen. Wir brauchen noch ein paar Punkte, wir müssen noch ein paar Schritte gehen, wir haben noch gar nichts erreicht.
Jetzt kommen wir zur Handball-Bundesliga. Da hält der THW Kiel seine kleinen Hoffnungen auf einen Champions-League-Platz am Leben. Die Kieler haben das Nordduell beim HSV Hamburg klar für sich entschieden mit 34:27. Der THW um Rune Dahmke bleibt damit auf Platz 5.
Wir haben genau das auf die Platte gebracht, glaube ich, was wir uns vorgenommen haben. Nach diesen letzten Dämpfern, das absolute Wille. Wir wussten, dass natürlich nicht alles klappen wird, dass es da auch keine Wunderheilung gibt, dass wir das jetzt auch nicht überwerten dürfen. Aber heute haben wir wirklich gezeigt, welche Werte es braucht, um Spiele zu gewinnen.
Tja, und der HSV Hamburg ist weiter im Tabellenmittelfeld. Zum Schluss noch zum Radsport. Da hat Franziska Koch völlig überraschend den Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix gewonnen. Die deutsche Straßenradmeisterin holte den Erfolg beim Eintages-Prestigerennen im Schlusssprint. Der größte Erfolg ihrer Karriere. Bei den Männern triumphierte der Belgier Wout van Aert in der sogenannten Hölle des Nordens. Er verwies Topstar Tadej Pogacar auf Platz 2 und der Slowene muss damit weiter auf einen Sieg beim berüchtigten Kopfsteinpflaster.
Soweit der Sport mit Hendrik Lückhoff. Vielen Dank. Und das waren die Themen des Tages an diesem Sonntag, dem 12. April.